Heute beschäftigen wir uns bei den Insider-Tipps für die Gemeinde mit 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 8. Es geht heute ums Thema Gebet. Und der Untertitel von dem heutigen Thema lautet, wenn man betet und man kleingeschrieben und mit 2 N. Das ist bewusst so geschrieben, das ist kein Rechtschreibfehler. Weil man klein geschrieben hat, das geht alle an. Und man mit 2 N geschrieben, das geht insbesondere die Männer an. Und warum das so ist, das sehen wir dann, wenn wir den Bibelabendtext lesen. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 8. Da schreibt der Paulus: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitte, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für uns alle gegeben hat, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. In unserer ersten Einheit zu den Insider-Tipps der Gemeinde haben wir gesehen, was das Ziel der Lehre ist, nämlich Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. In der zweiten Einheit haben wir gesehen, wie man dieses Ziel erreichen kann, nämlich allein durch die Gnade Gottes. Nur wenn Gott wirkt, kann das Herz von einem Menschen erreicht werden. Es braucht das Wirken von der Gnade Gottes. Und in dem Abschnitt von heute geht es genau darum, was wir tun können, dass das vorgegebene Ziel durch die Gnade Gottes erreicht wird, nämlich wir können beten. Und dazu sind wir aufgefordert. Paulus sagt, vor allen Dingen sollen wir beten. Und wenn der Paulus sagt, vor allen Dingen sollen wir beten, dann können wir das auf zwei Weisen verstehen. Einmal, das Gebet soll in unserem Leben Priorität haben, also das Gebet sollte prioritär sein in unserem Leben, aber man kann es noch in einer zweiten Weise verstehen, vor allen Dingen beten, bevor wir uns einsetzen, das Ziel zu erreichen, Liebe bei den Menschen zu bewirken, aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, bevor wir uns für das Ziel von der Evangelisation und Jüngerschaft und Mission einsetzen, sollen wir ins Gebet gehen. Bevor wir die Menschen für Gottes Ziele erreichen können, ist es wichtig, dass wir ins Gebet gehen. Und ich denke, das hatte der Paulus vor allem vor Augen. Wir können das auch schön so auf den Punkt bringen. Bevor du mit den Menschen über Gott redest, rede mit Gott über diese Menschen. Das ist ein ganz guter Merksatz. Vor allen Dingen beten heißt, bevor du mit den Menschen über Gott redest, rede mit Gott über diese Menschen. Und für das Gebet, wo der Paulus uns nun auffordert, da gebraucht er unterschiedliche Begriffe. Wir im Deutschen sagen, ja, warum hat der Paulus da geschrieben? Vor allem Dinge tue man. Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung hätte man nicht einfach auch sagen können. Vor allen Dingen tut beten und dabei Gott danken. Warum da drei unterschiedliche Begriffe für Bittne, Gebete, Fürbittne? Nun, im Griechischen, da kommen zum Teil ein bisschen nuancierte Aspekte zum Ausdruck. Bei den Bittne, auf Griechisch heißt es Deesis, da kommt der Aspekt von den Bedürfnissen zum Ausdruck. Also wenn man was zum Leben braucht, Kleider, Nahrung, ein Dach über dem Kopf, das sind ja Bedürfnisse, die wir haben. Das ist bei den Bitten gemeint. Gebete, das ist eher allgemein ein Ausdruck, dass man vor Gott kommt und vor dem allmächtigen Gott etwas erbittet. Bei den Fürbitten, das meint eigentlich das Zusammentreffen oder die Unterredung mit jemandem. Also wenn ich zu Gott gehe und dann für Menschen bete und ich zu Gott komme, ein Zusammentreffen mit Gott habe und eine Unterredung habe mit Gott, das ist eigentlich damit gemeint. Und wenn ich eine Unterredung für alle Menschen habe, da tue ich einfach Menschen, die mir auf dem Herzen sind, vor Gott bewegen, was gerade bei den Menschen dran ist. Und das meint eigentlich Fürbitte, dass ich Menschen vor Gott hinlege sozusagen. Und Danksagung, das ist eigentlich uns allen klar, was das bedeutet. Wenn wir nun aufgefordert werden, für alle Menschen zu beten, und der Paulus das so stark betont, dann will er damit sagen, achtet darauf bei euren Gebeten, dass ihr nicht ständig nur um euch selbst kreist. Also es gibt ja Leute, die sind Christen, die sind echte Christen, aber die kreisen sich im Gebet nur um sich selbst. Das nennt man den frommen Egoist. Schon mal gehört, der fromme Egoist? Und kennt ihr das Gebet vom frommen Egoisten? Der betet folgendermaßen: Ich, meiner, mich und mir segne, Vater, diese vier. Das ist das Gebet vom Egoisten. Ich, meiner, mich und mir segne, Vater, diese vier. Und genau das will der Paulus aufsprengen, dass wir ständig nur um uns selbst kreisen. Und deshalb sagt er, betet für alle Menschen. Wer sind alle Menschen? Sind natürlich mal unsere eigenen Familienangehörige. Und da können wir fragen, uns selber fragen, weiß ich um die Bedürfnisse meines Ehepartners? Weiß ich um die Bedürfnisse von meinen Kindern? Weiß ich, was meine Familienangehörige gerade bewegt? Oder bin ich einfach in meiner Familie so auf mich selbst fokussiert, dass ich gar nicht genau auch meine Familienangehörige vor Gott bewegen kann? Und das ist eigentlich tragisch, wenn man innerhalb der Familie gar nicht weiß, was bewegt eigentlich meine Familienangehörige. Und wenn man das weiß und es vor Gott bewegt, dann ist das wunderbar. Ich bin überzeugt, das Familienleben von ganz vielen christlichen Familien wäre viel friedvoller und hätte viel größere geistliche Kraft, wenn man sich weniger über den Ehepartner oder über die Kinder oder über die Eltern aufregen würde und stattdessen für die Familienangehörigen beten würde. Ich glaube, wir hätten eine viel größere Stoßkraft als christliche Familien, wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden. Für alle Menschen. Das betrifft aber nicht nur die Familienangehörigen. Das betrifft auch unsere Gemeinde. Für die einzelnen Gemeindeglieder. Von Zeit zu Zeit nehme ich mir vor, ich mache das nicht täglich, aber ab und zu mache ich das, dass ich die Gemeinde-App zur Hand nehme und dann die Personen, die da sind, da gibt es ja so eine Funktion, Personenliste, und dann tue ich ab und zu so die Liste durchbeten. Und wenn wir das tun, dann merken wir plötzlich, also ich kenne inzwischen alle Leute, die auf der Liste drauf sind, schon ein bisschen länger. Aber manche von euch, die werden nicht alle Leute kennen auf der Gemeindeliste, die drauf sind. Und wenn man da von Zeit zu Zeit die Gemeindeliste durchliest, da denkt man, oh, die Person kenne ich gar nicht. Ich kann ja gar nicht konkret für die beten. Vielleicht animiert das einen, auf mal zu, auf die Suche zu gehen bei einem ISB-Gottesdienst. Wer ist denn die Person? Und dass man sich mal mit der ein bisschen unterhält. Und das ist etwas sehr Schönes, wenn man Anteil nehmen und Anteil geben kann innerhalb der eigenen Gemeinde. Und wenn man weiß, was sind die Freuden und Nöte der Gemeindemitglieder. Man geht dann nicht einfach in die Gemeinde, um konsumieren, um angesprochen zu werden, ganz persönlich vom Wort, um miteinander Gemeinschaft zu haben, mit denen man sowieso gut hat, sondern man sieht auch einen Auftrag an den Glaubensgeschwistern, die man noch nicht so gut kennt. Und jetzt könnte ich noch weitere Personengruppen aufzählen, nicht nur die Familie, nicht nur die Gemeinde, sondern der Arbeitskollegenkreis, die Nachbarn, die gehören ja auch zu allen Menschen. Der Paulus erwähnt hier noch eine weitere Gruppe, die alle Menschen umschließt. Und zwar erwähnt er hier ganz spezifisch die Könige und Menschen in hoher Stellung. Für sie sollen wir besonders beten. Und warum? Paulus sagt, warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Paulus will mit diesen Worten nicht propagieren, dass wir für ein zurückgezogenes und schweigsames Leben beten sollen. Also das hat der Paulus nicht im Sinn, dass wir als Christen uns zurückziehen und einfach schweigsam sind, ein ruhiges und stilles Leben, sondern was anderes hat er da im Sinn. Ruhig und still müssen wir hier verstehen als Gegenteil von aufgewühlt oder aufruhrerregend. Und es gibt ja Zeiten, da sind wir so innerlich aufgewühlt wegen verschiedenen Sachen. Und Paulus will, dass wir nicht eine innere Auffühlung haben, sondern zur Ruhe kommen bei Gott und so dann beten können, dass wir aus einer Ruhe heraus ein Leben in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit führen, ein Leben führen können zur Ehre Gottes. Herrschende Leute, Könige, bei uns eher der Bundesrat oder Leute in hoher Stellung, vielleicht ein Chef oder ein Lehrer oder wie auch immer, die können viel dazu beitragen, dass wir ein stilles, ruhiges Leben führen können. Sie können nämlich Rahmenbedingungen geben, die Politiker bei der Gesetzgebung, die Lehrer, wie es in der Schule geht, der Chef, wie es beim Arbeiten zu und her geht, die können wir eine Rahmenbedingung schaffen, dass wir gut darin gut haben, dass wir ruhig und still da unser Leben führen können und gut arbeiten können. Und genau das hat der Paulus übrigens auch einmal in Ephesus erlebt. Sehr interessant, der erste Timotheusbrief, wo der Paulus den geschrieben hat, da war der Timotheus ja in Ephesus. Und in Ephesus, da hat die Gemeinde genau das in ihrer Gründungszeit erlebt, wie die Politiker für gute Rahmenbedingungen gesorgt haben. Da war es nämlich so, das lesen wir in Apostelgeschichte 19, dass es den Aufstand von den Silberschmieden gab. Und dann hat sich die Bevölkerung versammelt im Stadttheater. Das hat etwa 25.000 Leute gefasst. Und das Stadion, das war voll, das Theater, das war voll. Und ein großer Aufstand war da. Die Leute haben gerufen, groß ist die Artemis oder die Diana von den Ephesern. Und dem Paulus, den wollte man dort an den Kragen eigentlich gehen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte, dass die Oberen der Provinz Asien, in manchen Übersetzungen steht die Asiarchen, die waren dem Paulus wohlgesinnt und der Alexander, der hat die ganze Menschenmenge wieder zur Besinnung gebracht und hat sie beruhigt. Also hier haben wir ein Beispiel, dass die Oberen eines Volkes Rahmenbedingungen geschaffen haben, dass da Paulus und die Gemeinde in Ephesus mehr oder weniger ein ruhiges und stilles Leben führen konnten. Und deshalb ist es wichtig, für die Politiker zu reden. Übrigens, ich möchte hier mal noch kurz sagen, wie groß die Provinz Asien damals war. Nämlich ungefähr dreimal so groß wie die Schweiz. Etwa dreimal so groß wie die Schweiz. Und wenn jetzt die Oberen von der Provinz Asien gekommen sind, also die über die Provinz geherrscht haben, bei uns wäre das dreimal höher wie der Bundesrat. Also das gibt es bei uns gar nicht. Stellen wir uns vor, der Bundesrat sagt, wir setzen uns ein für die AB Bern, dass es da nicht einen Aufstand gibt gegen die. Und wir schützen den Christopher und den Florian ein bisschen. Also das ist damals passiert. Das ist damals passiert. Und das, hier sehen wir, wie wichtig das ist, dass man auch für die Oberen im Land betet, weil die für gute Rahmenbedingungen sorgen können. Wir hier in der Schweiz haben sehr gute Rahmenbedingungen. Wir haben nach wie vor Religionsfreiheit. Wir dürfen hier in aller Freiheit unseren Glauben ausüben. Wir dürfen in aller Freiheit sogar unseren Glauben propagieren. Am Samstag auf dem Bertschi-Husmerit dürfen wir sein und dort Werbung machen für Jesus und für die Gemeinde. Also das ist fantastisch, was wir haben. Wir haben allen Grund, Gott zu danken für unsere Obrigkeit und wollen sie auch im Gebet unterstützen. Und auch wenn wir an der Arbeitsstelle einen guten Chef haben, der gute Rahmenbedingungen sorgt, oder in der Schule Lehrer haben, die sich gut einsetzen, da haben wir Grund, Gott zu danken. Aber jetzt wissen wir alle auch, dass es auch Obrigkeiten gibt, Politiker oder Chefs oder Lehrer, die tun nicht immer positive Entscheidungen treffen. Und manchmal erleben wir es von Leuten in hoher Stellung, dass die uns ungerecht behandeln oder andere ungerecht behandeln. Und dann die Frage, sollen wir dann auch für sie beten? Nun, bei Paulus sehen wir, dass auch er manche Ungerechtigkeiten von der Obrigkeit erleiden musste. Zum Beispiel in der Stadt Philippi. Da war ja mit dem Silas unterwegs und da war so die Wahrsagesklavin und dann haben sie den Wahrsagegeist ausgetrieben und dann mussten sie ins Gefängnis ungerechtfertigterweise. Ob der Paulus da für die Oberen gebetet hat, auch für den Kerkermeister, das wissen wir nicht, aber wir wissen eins, im Gefängnis haben Paulus und Silas Gott gelobt und als sie freikamen, haben sie dem Kerkermeister das Evangelium verkündigt und er ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und später, da mussten die Verantwortlichen für diese Unrechtstat sich beim Paulus quasi auch entschuldigen. Aber dass Paulus für die Obrigkeit, für eine ungerechte Obrigkeit gebetet hat, das wissen wir ganz sicher für die Zeit, als der Paulus in den Aufruhr in Jerusalem kam und anschließend nach Caesarea ins Gefängnis. 2 Jahre war er dort im Gefängnis in Caesarea, ungerechtfertigterweise festgehalten. Der Statthalter Felix damals, der hat ständig gehofft, der Paulus soll mir doch ein paar Franken zahlen oder ein paar Denare, Bestechungsgeld oder ein paar mehr Denare. Und dann lasse ich ihn frei. Und 2 Jahre war deshalb der Paulus da, man hat seine Haft verschleppt. Und dann kam es zu einem Wechsel, nämlich der Felix wurde abgelöst von dem Festus. Und dann kam es zum Gespräch zwischen dem König Agrippa und dem Festus bei der Übergabe. Und dann hat der Paulus Folgendes gesagt, wo er seinen ganzen Werdegang, warum er da war, erläutert hatte. Da lesen wir in Apostelgeschichte 26, Vers 29. Paulus aber sprach, ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche Würden wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Also Paulus hat ein bisschen Humor. Ich bete für alle, für die Bekehrung, außer die Fesseln, die brauchen sie jetzt nicht zu bekehren. Aber alle, die hier im Saal sind, für die bete ich, dass sie umkehren zu Gott. Das große Anliegen, das Paulus auch gegenüber der ungerechten Obrigkeit hatte, war, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kämen. Und dieser Retterwille Gottes gilt auch für die Obrigkeit, für alle Obrigkeit, die wir haben und die sich ungerecht verhält. Oder für die Obrigkeiten, die Entscheidungen treffen, die aus unserer Christensicht völlig falsch sind, völlig in die falsche Richtung gehen. Und für solche Obrigkeiten sind wir angehalten zu beten, dass sie gerettet werden und zur Umkehr kommen und die Wahrheit Gottes erkennen. Was passiert nun, wenn wir Fürbitte leisten für unsere Politiker, für unsere Chefs, für unsere Lehrer oder wer auch immer bei uns in hoher Stellung ist und unter deren falschen und ungerechten Entscheidungen und Handlungen wir manchmal zu leiden haben? Was passiert, wenn wir Fürbitte für sie tun? Die Antwort ist, wir können ein ruhiges und stilles Leben führen. Ruhiges und stilles Leben, nicht unbedingt im äußeren Sinne, dass wir es dann ganz gut haben am Arbeitsplatz oder wo auch immer wir diese ungerechten Leute haben, aber ein ruhiges und stilles Leben innerlich. Unser inneres Aufgewühltsein wegen den Ungerechtigkeiten, wo wir erlitten haben, das legt sich. Warum? Weil wir plötzlich nicht mehr im Blick haben, die Person tut mich so ungerecht behandeln, sondern wir haben den Blick, diese Person ist eine bemitleidenswerte Person. Diese Person, die handelt ja so, weil sie den lebendigen Gott gar nicht kennt, weil sie von ihm noch gar nicht verändert worden ist. Und diese Person, die geht ewig verloren. Und dann haben wir auf die Person plötzlich nicht mehr zornige Gefühle. Warum muss die mich so behandeln? Sondern wir haben mitleidige Gefühle. Und gleichzeitig haben wir Jesus vor Augen. Jesus, der sein Leben als Lösegeld gegeben hat. Für mich, für dich, aber auch für alle anderen Menschen, die noch zum Glauben an ihn kommen. Und wenn wir das vor Augen haben, wenn wir Jesus vor Augen haben, dass er sein Leben gegeben hat für alle Menschen und will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden, dann baut sich bei uns wie die innere Mauer, die wir gegenüber den Menschen aufgebaut haben, die ungerecht uns behandelt haben, die Mauer wird dann langsam abgebaut. Und wenn es dann zu Gesprächen mit den Personen kommt, da können wir dann ein Gespräch haben, nicht voller Anklage und Anschuldigung und Zorn und Bitterkeit, sondern wir können ein Zeugnis sein vor ihnen. Die Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, ist eine ganz andere. Paulus ist uns ein großes Vorbild im Gebet und auch in der Verkündigung des Evangeliums. Gut, wir können jetzt sagen, der Paulus hat eine spezielle Berufung von Gott bekommen, die wir so nicht haben. Und tatsächlich in Vers 7, da steht, was für eine besondere Berufung der Paulus bekommen hat. Da steht, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Also Paulus hatte eine ganz besondere Berufung von Gott erhalten. Und Gott hat sich auch treu erwiesen beim Paulus, dass er diese Berufung hat leben können. Und jetzt ist etwas ganz interessant. Gott hat mit dem Paulus seine Berufung leben können. Gott ist treu gewesen. Aber zugleich hat der Paulus auch Unterstützung gehabt, diese Berufung zu leben. Als der Paulus dem Timotheus den Brief geschrieben hat, ermahne die Gemeinde in Ephesus zu beten, Fürbitte zu tun, da ist das nicht das erste Mal, dass Paulus die Gemeinde in Ephesus ermahnt hat zu beten. Denn im Epheserbrief, den hat er ein paar wenige Jahre vorher geschrieben, da hat der Paulus die Gemeinde in Ephesus schon mal aufgerufen zum Gebet. In Epheser 6, die Verse 18 bis 20, da lesen wir Folgendes: Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Durch das Gebet hat der Paulus die Gemeinde in Ephesus an seiner missionarischen Berufung beteiligt. Und so ist es genau gleich auch bei uns. Wenn wir für Missionare beten, wenn wir für die Verkündigung in der Gemeinde beten, wenn wir für die Kinder- und Jugendarbeit beten, wenn wir für unsere Glaubensgeschwister beten, von denen wir wissen, die sind in diesem missionarischen Kontakt oder haben da ein Gespräch gehabt und da sind da bei einem Menschen dran, wenn wir beten für diese Menschen, da sind wir beteiligt an dem Werk. Also, wenn ich am Sonntag auf die Kanzel steige und ihr betet für mich im Vorfeld, da seid ihr beteiligt an meiner Verkündigung. Wie die Botschaft ankommt oder nicht, das seid ihr dran beteiligt. Und ohne diese Unterstützung kann man gar nicht recht missionarisch wirksam sein. Und deshalb danke ich euch für alle Gebete, wo ihr tut, für unsere Missionare, aber auch für uns als Verkündiger und diejenigen, wo in der Kinder- und Jugendarbeit beteiligt sind. Die sind angewiesen auf die Gebete. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir einander uns unterstützen darin, wo wir wissen, da ist jemand in missionarischen Kontakten. Nur mit dem Gebet können wir auch die missionarische Berufung leben, wozu Gott uns berufen hat. Gebet, das ist nicht einfach nur irgendein Blabla. Gebet, das ist echte Beteiligung am Missionswerk Gottes. Gebet ist echte Beteiligung am Missionswerk Gottes. Und jetzt kommen wir zum letzten Vers von unserem Abschnitt von heute, Vers 8. Da sagt der Paulus: So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Warum diese extra Einladung an die Männer zum Gebet? Die Antwort ist ganz einfach, weil die Männer anscheinend diese extra Einladung nötig haben, oder? Genauso wie auch die Frauen eine extra Ermahnung nötig haben. Nämlich ab Vers 9, da können wir lesen, die Verse 9 bis 15, damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Bibelstunde. Da tut der Paulus die Frauen spezifisch ermahnen. Aber jetzt sind erstmal die Männer dran. Wenn Paulus hier die Männer spezifisch zum Gebet auffordert, dann können wir das deuten: Ihr Männer, ihr seid das Familienoberhaupt. Geht mit gutem Vorbild voran. Wenn Paulus zuerst die Männer oder spezifisch die Männer auffordert, sagt er damit: Ihr Männer, ihr seid das Familienoberhaupt. Geht mit gutem Vorbild voran. Aber vielleicht kann man das auch ein bisschen anders deuten. Man kann das nämlich auch so deuten, dass Paulus die Männer besonders zum Gebet ermahnt, weil es im Volksmund heißt, dass die Männer das starke Geschlecht sind. Und tatsächlich physiologisch sind die Männer ein bisschen stärker wie die Frauen. Also ich bin jetzt nicht so ein starker Mann, aber es gibt ganz starke Männer, es gibt auch starke Frauen. Aber grundsätzlich ist der Mann physiologisch stärker wie die Frau und gilt von daher als das starke Geschlecht. Männer machen Dinge gerne mit Kraft und mit Willenskraft. Und wenn Paulus jetzt die kräftigen Männer, die aus ihrer eigenen Kraft heraus Dinge vollbringen können und viel wollen, ermahnt, tut beten, dann erinnert er sie daran, dass wir im Reich Gottes mit unserer eigenen Kraft, mit unserem eigenen Willen gar nichts ausrichten können. So wie Jesus gesagt hat, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das müssen wir Männer vor Augen haben. Wir können nichts bewirken mit unserer Kraft und mit unserem Willen und mit unseren Entscheidungen und mit unserem Organisieren, sondern wir sind auf Gottes Wirken angewiesen, wir sind auf Gottes Gnade angewiesen und deshalb wollen wir beten. Und jetzt heißt es hier an jedem Ort. Nicht nur beten in den Gemeindeversammlungen oder nicht nur beten zu bestimmten Gebetszeiten am Morgen und am Abend, sondern unser Alltagsleben soll vom Gebet durchdrungen sein. Ich habe ein Vorbild, wo das wunderbar verwirklicht hat. Und zwar, wo ich meine Gemeindepraktikum in München gemacht habe. Da habe ich einen Mann kennengelernt, der hat bei der Steuerverwaltung gearbeitet und hat 70 Leute unter sich gehabt. Und der hat mir erzählt, ich bete jeden Morgen, bevor ich mit der Arbeit anfange, ich fahre extra ein bisschen früher zur Arbeit, für jeden dieser 70 Mitarbeiter. Für jeden dieser 70 Mitarbeiter hat er gebetet, bevor er mit der Arbeitszeit angefangen hat. Das Arbeitsleben ist manchmal schwierig. Manchmal weiß man beim Arbeitsleben oder auch in anderen Situationen nicht, wie soll ich mit diesen Ungerechtigkeiten und Herausforderungen umgehen? Gott möchte, dass wir in diesen Situationen und nicht nur in diesen Situationen nicht einfach nach unserem menschlichen Ermessen handeln, sondern dass wir vor Gott gehen, ins Gebet, an jedem Ort, in jeder Situation. Wir wollen ja nicht fragen, was steht in meiner Macht, was kann ich organisieren, wie kann ich meinen Willen durchsetzen, sondern wir wollen fragen, was willst du, Herr? Führe und leite du mich. Und dann sagt der Paulus, wir sollen die heiligen Hände erheben. Heilig, das meint, dass wir mit einem reinen Gewissen vor Gott kommen. Es kann nicht sein, dass wir Dinge im Leben getan haben, wo wir wissen, dass es genau gegen den Willen Gottes gewesen und wir dulden das und machen das weiter und dann kommen wir ins Gebet und tun ein paar fromme Worte vor Gott bringen. Das ist Heuchelei. Nein, die Dinge müssen vor Gott und den Menschen bereinigt sein. Sonst sind unsere Gebete, können wir die schon reden, aber Gott hört sie nicht, weil das ist dann irgendein Blabla, aber das ist ja, kein Gebet, wo Gott erhört, sondern Gott will, dass wir gereinigt vor ihn treten, wenn wir beten. Und sollen wir die Hände erheben, so beten? Oder warum schreibt der Paulus, wir sollen heilige Hände erheben? Nun, in der Bibel, da gibt es verschiedene Gebetshaltungen. Es gibt das kniende Gebet, es gibt das Gebet, wo man vor Gott liegt. Der David lag mal vor Gott. Aber es gibt auch das Gebet, wo man die Hände erhebt. Und das Hände erheben, das soll bedeuten, dass wir unserer inneren Einstellung auch äußerlich Ausdruck geben. Und wenn wir die Hände erheben, dann bringen wir vor Gott zum Ausdruck, meine Hände sind leer. Ich bin darauf angewiesen, dass du mich füllst mit deinem Segen. Ich bin darauf angewiesen, dass du in meinem Leben wirkst. Und genau diese Haltung, mit dieser wollen wir vor Gott kommen. Wir sind auf deinen Segen angewiesen. Und dann sagt der Paulus noch was Weiteres, nämlich ohne Zorn und Zweifel sollen wir beten. Zorn ist das, was bei uns aufkommt, wenn wir ungerecht behandelt werden. Und wir sollen jetzt ohne Zorn zu Gott beten. Und wie ist das möglich? Das ist nur möglich, wenn wir aufs Kreuz schauen. Wenn wir sehen, am Kreuz von Golgatha, da hat Jesus ja den Zorn Gottes getragen, der über mir war. Und er hat das Lösegeld dort am Kreuz gezahlt für alle Menschen. Und so wie Gott gewollt hatte, dass ich gerettet werden konnte, will Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn wir diesen Blick haben aufs Kreuz und die Retterliebe Jesu sehen für alle Menschen, da können wir diese Zornesgefühle bei uns beerdigen und können ohne Zorn vor Gott treten. Und ohne Zweifel, was sind Zweifel? Zweifel sind, wenn wir unsere Gedanken prägen lassen von unseren menschlichen Möglichkeiten. Und wenn wir sehen, da ist die Situation so verfahren, oder da sehen wir einen Menschen, der ist so hart gegenüber dem Evangelium, da sehen wir einfach nur die menschlichen Unmöglichkeiten. Das ist unmöglich, da irgendwas zu bewirken. Und wenn wir beten ohne Zweifel, sollte es uns sagen, betet mit dem Blick, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Ohne Zorn und Zweifel beten heißt mit der Retterliebe Gottes beten und mit dem Blick vor Augen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, auf das Gebet sind wir angewiesen, um die Ziele zu erreichen, für die Gott uns berufen hat. Und deshalb wollen wir die Ermahnung ernst nehmen, die Paulus hier macht, dass wir Bitten, Gebete, Fürbitten mit Danksagung tun für alle Menschen. Amen.